ARD Sounds.
The blockade was probably more effective even than hitting them, but I think the combination is the thing that really does.
Die Blockade ist wahrscheinlich effektiver als die Angriffe, aber ich denke, die Kombination aus beidem ist das Beste. Das hat US-Präsident Donald Trump heute früh gesagt. Und dabei geht es um die neue US-Seeblockade gegen iranische Häfen.
Außerdem plant Trump für Frachtschiffe in der Region eine Art Maut.
Wir schauen nach Nordnorwegen, wo Russland, aber auch China versuchen, mehr Einfluss zu gewinnen.
Heute besucht Außenminister Johann Wadephul dort ein neues Luftoperationszentrum der NATO.
Die sogenannte Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine plant erste Militärmanöver in Polen.
Und wir fragen zum Schluss, wie agiert Russland im Westen Afrikas? Hallo, ich bin Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update am 14. Juli um 15 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Beginnen wollen wir mit dem Iran-Krieg. Die dritte Nacht in Folge haben die USA wieder Ziele im Iran angegriffen und damit den Konflikt am Persischen Golf erheblich verschärft. Wie hat denn der Iran reagiert, Petra?
Offenbar mit neuen Angriffen auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus. Laut Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate haben iranische Marschflugkörper zwei Öltanker der Emirate getroffen. Ein Besatzungsmitglied sei getötet worden. Außerdem soll der Iran mit Raketen und Drohnen Waffenlager und ein Satellitenkommunikationszentrum auf einem US-Militärstützpunkt in Bahrain attackiert haben.
Bleiben wir aber bei der Schifffahrt in der Region. Da soll es laut US-Präsident Trump heute Abend um 22 Uhr deutscher Zeit eine Entscheidung geben.
Ja, wir hatten Trump ja zu Beginn des Podcasts schon kurz gehört. Die USA wollen die Seeblockade gegen den Iran wieder hochfahren. Sie soll für die gesamte iranische Küste gelten und damit den Schiffsverkehr von und zu allen iranischen Häfen unmöglich machen. Durch die Straße von Hormus sollen Schiffe aber fahren können. Hier sieht Trump die USA als Wächter und Garant für Sicherheit und will deshalb gleich eine Art Schutzgebühr in Höhe von 20% auf den Wert der gesamten Fracht an Bord fordern.
Wie sehen da die Reaktionen aus?
Ja, die iranische Regierung, die hat schon gleich klar gemacht, nein, sie bleibe der Wächter der Straße von Hormus. Aber auch die Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen lehnt den Mautvorschlag der USA ab und betont, dass es gar keine rechtliche Grundlage für eine solche Gebühr gibt. So sehen das auch die deutschen Reeder. Martin Kröger vom zuständigen Verband hat der Wirtschaftswoche gesagt, kein einzelner Staat sollte den freien Zugang zu einer internationalen Wasserstraße einseitig von Gebühren abhängig machen.
Ist denn eigentlich bekannt, wie viele deutsche Schiffe im Persischen Golf noch festsitzen?
Ja, da hat gerade vorhin der Verband Deutscher Reeder offizielle Zahlen herausgegeben. Und zwar liegen dort aktuell rund 20 Schiffe mit Deutschlandbezug, also die zum Beispiel einer deutschen Reederei gehören. An Bord seien insgesamt etwa 400 Seeleute. Ende Februar, also am Anfang des Irankriegs, waren es rund 50 Schiffe mit Deutschlandbezug und darauf etwa 1000 Crewmitglieder.
Geografisch machen wir jetzt einen großen Schritt und landen in Nordnorwegen, genauer in Bodø. Das liegt ca. 80 Kilometer nördlich des Polarkreises. Dort ist heute Außenminister Johann Wadephul zu Gast. Ganz einfach gefragt, wieso?
Ja, das Gebiet rückt immer mehr in den sicherheitspolitischen Fokus. Russland ist dabei, seine militärische Präsenz in der Arktis auszubauen. Auch China will Einfluss gewinnen, interessiert sich dort für Rohstoffe und für kürzere Handelswege. Und wir sprechen ja oft über die NATO-Ostflanke und stationierte Bundeswehrsoldaten in Litauen. Hier geht es jetzt um die NATO-Nordflanke. In der Nähe von Bodø schaut sich Außenminister Wadephul das operative Führungskommando der norwegischen Armee an und auch das neue Luftoperationszentrum der NATO, das für den Schutz der Nordflanke eine ganz, ganz zentrale Bedeutung hat. Und Wadephul hat betont, dass die Zusammenarbeit mit den NATO-Bündnispartnern in Nordeuropa ganz wichtig ist. Deshalb geht es für ihn dann morgen auch gleich weiter noch nach Finnland.
Im Ausland unterwegs ist ja gerade auch Bundeskanzler Friedrich Merz. Heute hat er sich die große Truppenparade auf den Champs-Élysées in Paris angeguckt. Anlass war natürlich der französische Nationalfeiertag heute. An der Militärparade haben auch 21 deutsche Soldaten teilgenommen. Aber Merz war nicht nur für die Parade in Paris, oder?
Nein, die hat er zwar sicher gerne mitgenommen. Er war ja auch von Präsident Emmanuel Macron eingeladen worden. Aber diese Einladung ging nicht nur an Merz, sondern an alle Mitglieder der sogenannten Koalition der Willigen. Insgesamt durften dann auch 500 Soldaten aus den Mitgliedsländern der Koalition heute durch Paris marschieren. Davor hatten die Staats- und Regierungschefs dieser Ukraine-Unterstützergruppe beraten, um nochmal ein deutliches Signal der Entschlossenheit Richtung Moskau zu schicken. Kanzler Merz sprach von einer positiven Dynamik an der ukrainischen Front, die man nun nutzen müsse. Hören wir kurz rein.
Dieser Krieg gegen die Ukraine, gegen Europa, ist in eine neue Phase eingetreten. Die Ukraine erringt seit einigen Monaten beachtliche militärische Erfolge. Unsere Unterstützung hat daran einen ganz maßgeblichen Anteil.
Und deshalb stellt sich die große Frage, wie es weitergeht. Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk hat heute in Paris angekündigt, dass erste Militärmanöver der Koalition der Willigen geplant sind im Herbst in Polen. Dabei sind auf jeden Fall Frankreich und Großbritannien. Deutschland hat auch schon Unterstützung signalisiert. Diese Truppe soll aber nur zum Einsatz kommen, wenn es dann darum geht, einen Waffenstillstand oder ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland abzusichern.
War denn auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bei den Beratungen in Paris dabei?
Ja, und für ihn ging es vor allem um eine bessere Flugabwehr. Und ich sag mal, Zelensky kann zufrieden nach Kiew zurückreisen, denn eine Gruppe von europäischen Ländern, unter anderem Deutschland, hat sich dafür entschieden, mit der Ukraine ein gemeinsames Raketenabwehrsystem aufzubauen. Und diese gemeinsame Architektur der Flugabwehr solle der Ukraine, aber auch Europa insgesamt helfen, sich zu verteidigen, hat Präsident Macron gesagt.
Ich möchte mich direkt an die Europäer wenden. Was wir hier aufbauen, ist nicht nur für die Ukraine. Es ist ein Zeichen dafür, dass Europa seine Sicherheit und Interessen verteidigen kann und mit Einigkeit und Stärke handeln kann und sich gegenüber den Absichten Moskaus nicht naiv verhält.
Ja, Stichwort russische Interessen. Aber wir verlassen den Schauplatz Ukraine und gehen nach Afrika, genauer nach Mali.
Dort waren bis 2023 auch deutsche Soldaten der Bundeswehr stationiert, und zwar im Rahmen der UN-Mission MINUSMA. Parallel dazu operierte die sehr umstrittene russische Söldnergruppe namens Wagner in dem Gebiet. Nach einem Putschversuch der paramilitärischen Organisation und dem Tod der Führung um Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz sind die Kämpfer inzwischen dem russischen Verteidigungsministerium unterstellt und heißen Afrika-Korps. Kai Küstner hat für den NDR-Info-Podcast Streitkräfte und Strategien ausführlich mit dem Afrika-Experten Thomas Schiller gesprochen, unter anderem über die russische Präsenz in Mali, wo sich die Situation für die Bevölkerung seit Jahren verschlechtert und uns immer wieder Berichte über Attacken islamistischer Terrorgruppen erreichen.
Also auf der einen Seite ist es natürlich schon so, dass das auch international eine gewisse Blamage ist. Also Sie haben das ja mitbekommen, es geht ja nicht nur um Kidal, also das gefallen ist. Also die Stadt im Norden, also die bedeutendste Stadt im Norden Malis, verteidigt unter anderem auch von russischen Beratern im Rahmen des Afrika-Korps. Sondern es gab ja auch noch andere Attacken gegen die russischen Soldaten, die dort vor Ort sind. Und die waren auch sehr spektakulär. Das war schon vor dem Fall von Kidal der Fall. Und wenn man dort Medienberichten glauben darf, ist es halt schon so, dass die Russen nach wie vor sehr investiert sind. Also auch zum Beispiel mit Luftstreitkräften, mit Drohnen, versuchen die malische Armee dort zu unterstützen. Und man darf auch nicht vergessen, dass Russland ganz generell in der Region Westafrika sehr aktiv ist. In Togo oder in Burkina Faso gibt es ja eine russische Präsenz, und also sozusagen die russische Präsenz bleibt halt bestehen. Darum geht's ja.
Und aber Sie haben es ja trotzdem nicht geschafft, diese Länder, Sie haben Burkina Faso, Togo und auch Niger, da auch da waren ja mal deutsche Truppen, zu stabilisieren. Ne? Aber stört das am Ende Moskau gar nicht so richtig, weil es eh nur darum ging, die Europäer in der Region zu ärgern, und wenn sie da eines Tages wieder rausfliegen, dann fliegen sie eben wieder raus, oder wie würden Sie das formulieren?
Ich glaube, man muss das in einem größeren Kontext sehen. Also der Punkt ist halt einfach, dass Russland das sehr gut verkaufen kann als Unterstützung von Regierungen, die sich ja selber als anti-westlich positionieren. Also ich erinnere daran, dass zum Beispiel Burkina Faso ja auch zum Beispiel die diplomatischen Beziehungen mit Frankreich abgebrochen haben und eine sehr panafrikanische, anti-westliche Rhetorik auch gerade in den sozialen Medien betreiben. Und die russische Strategie aber auf dem afrikanischen Kontinent ist halt einfach die, dass man die Regierungen auch unterstützt, die sich ja selber auch positioniert haben als, ja, sagen wir mal so, sehr kritisch gegenüber dem Westen und vor allem auch gegenüber Frankreich. In dem Moment, wo natürlich Russland jetzt hier weitermacht, und es gibt auch Anzeichen dafür, dass Russland da ja nicht zurückzieht, sondern dass Russland da eigentlich eher amerikanisch-englischen würde man wahrscheinlich sagen, double down, also so ungefähr das noch weiter vorantreiben will. Also dass es eher darum geht, dass Russland zeigt mit seiner Präsenz, mit seiner Unterstützung für diese Regierungen in Mali, in Burkina Faso, in Niger, dass es eher darum geht zu zeigen, so ungefähr, wir stehen auf der Seite der panafrikanistisch, antifranzösisch orientierten Regierungen dort. Und das hat natürlich vor allem einen Propagandaeffekt. Die Idee ist schlicht und einfach, dass Russland damit natürlich auch sagen kann oder zeigen kann, dass sie etwas machen, was westliche Staaten immer vermieden haben, wo westliche Staaten versagt haben und wo westliche Staaten als Ausbeuter, als kolonialistische Staaten dastehen. Und wir, die Russische Föderation, stehen halt auf der Seite dieser Regierungen.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Danke fürs Zuhören und für euer Interesse.